Gespräche sind eine Gruppe, die sich mit Themen beschäftigt, die einerseits mit dem Islam zu tun haben und andererseits wenig bis gar nicht medial präsent sind. So gab es einen Vortrag zu Grundwissen den Islam betreffend, ein interreligiöses Bargespräch zum Thema Religionsunterricht und auch den Vortrag zum Thema Islam und Nachhaltigkeit von Erkan Binici. Das Tübis-Team besteht aus Hala Fuad Sindlinger, Asli Küçük und Erkan Binici. Hala Fuad Sindlinger arbeitet als Familienhelferin und interkulturelle Beraterin bei Pro Familia Pforzheim mit dem Schwerpunkt Elternkurse für Migrantinnen und interkulturelle Kompetenz. Sie leitet eine Mädchengruppe mit Fluchterfahrung im Mädchenbildungszentrum und bietet Workshops im Bereich Familienstrukturen, Vertrauen und Verantwortung in Erziehung und Religionsbildung an. Sie hat BWL und islamische Theologie studiert. Asli Küçük ist freiberufliche Referentin in der politischen Bildung, Trainerin und Beraterin in den Bereichen Integration und Migration. Außerdem ist sie kommunale Islamberaterin, Moderatorin und ausgebildete Anti-Bias-Trainerin. Erkan Binici ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für islamische Religionspädagogik am Zentrum für islamische Theologie in Tübingen. Er promoviert zum Thema religiöse Mediensozialisation von muslimischen Jugendlichen. Ebenso ist er in der politischen Bildungsarbeit tätig.
Wir freuen uns, dass ihr da seid. Nochmal ganz kurz zu uns, Tübinger Islamgespräche. Wir sind drei Personen, die das Ganze so die letzten zweieinhalb Jahre geplant und auf die Beine gestellt haben. Es ist einmal Hala Fuad Sindlinger. Sie hat islamische Theologie studiert und macht auch sonst politische Bildung und unterschiedliche Workshops zu unterschiedlichen Bereichen. Sie wird auch den nächsten Vortrag bei uns im Team halten, nämlich den Vortrag Islam und Sexualität im Dezember, was dann der letzte Vortrag für dieses Jahr ist. Sie hat nämlich ihre Masterarbeit über dieses Thema geschrieben, Islam und Sexualität. Mein Name ist Asli Küçük, ich bin Referentin der politischen Bildung, bin Trainerin, Moderatorin und mache auch ganz, ganz viele Workshops in unterschiedlichen Bereichen, insbesondere im Bereich Extremismusprävention und Legislativbildung arbeite ich sehr viel. Dann möchte ich gerne noch vorstellen den Herrn Lukas Kösel. Der ist bei uns Mitarbeiter sozusagen so im Tübis-Team. Er ist studiert katholische Theologie. Erkan Binici, der auch heute den Vortrag hält, der seine Bachelorarbeit über Tierethik im Islam geschrieben hat und dann gewechselt ist zur Religionspädagogik und da auch seine Masterarbeit geschrieben hat und jetzt promoviert über Mediensozialisation von muslimischen Jugendlichen am Lehrstuhl für islamische Religionspädagogik bei Frau Ulfa. Erkan wird uns einen Vortrag halten über Islam und Nachhaltigkeit. Wie verträgt sich muslimische Identität und ein nachhaltiges, ein umweltbewusstes Leben? Darüber wird es in diesem Vortrag gehen. Und anschließend werden wir wieder miteinander in eine Gesprächsrunde gehen oder möglicherweise Fragen beantworten, gerne Ihre Beiträge mitnehmen und so weiter und so fort. Viel Spaß.
So, genau. Vielen Dank für die Vorstellung. Islam und Nachhaltigkeit, Islam und Umwelt, das ist das Thema, worum es heute geht. Das auch die Grundidee, warum auch dieses Projekt entstanden ist, war, Themen zu besprechen, die medial vielleicht nicht so präsent sind, die aber im Kontext der muslimischen Community, in der Welt des Islams, aber auch genauso wichtig sind und die auch genauso diskutiert werden können. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch dieses Thema zu nehmen, weil ja das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein in aller Munde ist. Aber diese Perspektive, wie das aus einer islamischen Perspektive aussieht, wie Muslime das sehen, das ist vielen unbekannt. Darum soll es gehen und das haben wir folgendermaßen vor. Das müsste da funktionieren. Jetzt. Dankeschön. Und zwar als erstes so ein bisschen die Frage, warum wir jetzt diese Perspektive jetzt einnehmen, warum Nachhaltigkeit als islamische Perspektive und so ein paar Grundgedanken am Anfang, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen. Und dann wird es so um die theologische Perspektive gehen. Da werde ich versuchen, so ein paar Elemente, Aspekte aus der Theologie zu nehmen, wo es eben um Nachhaltigkeit und Umwelt geht, wo deutlich werden soll, wie eben eine religiöse Identität, eine Frömmigkeit mit einem umweltbewussten, mit einer umweltbewussten Lebensweise vereinbar sein kann. Darum soll es da gehen, da werden wir verschiedene Ansätze zu sehen, verschiedene Elemente in dem Bereich und am Ende soll es eben, wollen wir einige Beispiele anschauen, wo die muslimische Community, muslimische Akteurinnen und Akteure in Bezug auf Nachhaltigkeit aktiv werden, da Projekte gemacht haben, um zu sehen, was gibt es da schon, um einfach so ein Bewusstsein zu schaffen. Genau, so. Dieses Thema, das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein sehr großes Thema, das eigentlich auch interdisziplinär behandelt werden muss. Das ist kein Thema, was nur den Erdkundeunterricht zum Beispiel angeht. Und da bespricht, da schaut, was ist die Klimakrise, wie, was sind die Faktoren, wie ist es entstanden, sondern damit muss sich die Biologie genauso befassen wie der Erdkundeunterricht, aber auch wie Wirtschaft zum Beispiel, weil da unterschiedliche Faktoren einfach zusammenkommen und das Thema einfach so relevant ist, dass man das eben aus verschiedenen Perspektiven betrachten muss. Und genauso ist es eben auch wichtig, das aus einer theologischen Perspektive, aus einer religiösen Perspektive zu betrachten, weil Menschen, die gläubig sind, die Anhänger einer Religion sind, eben auch aus einer religiösen Perspektive auf die Welt schauen und eben Religion als auch als eine Quelle nutzen für ihr eigenes, für ihre eigene Lebensweise, um das zu gestalten, um das zu deuten. Deswegen ist es insbesondere auch für die Person, aber auch insgesamt eben wichtig, diese Perspektive einnehmen zu können und zu verstehen, wie kann man denn das Phänomen Umwelt oder Nachhaltigkeit verstehen, wie kann man die Schriften dazu verstehen. Und das ist nicht nur ein Thema, was eben den Islam angeht, sondern eben genauso Christentum und Judentum, wo sich auch damit befasst wird. Und gleichzeitig ist auch wichtig, immer zu unterscheiden, und ich habe hier eben diese zwei Begriffe, islamisch und muslimisch, geschrieben, die eigentlich, die man unterscheiden muss, weil islamisch bezieht sich quasi auf die Religion, die islamische Perspektive, dann, wenn es religiös begründet wird, und muslimisch ist es immer dann, wenn die Personen dies machen, wenn sie sich darauf beziehen. Das bedeutet, jetzt auf dieses Thema bezogen, Musliminnen und Muslime können sich in Bezug auf Nachhaltigkeit engagieren, müssen das aber nicht unbedingt aus einer religiösen Motivation heraus machen. Weil ich kann ja als Muslimin, als Muslim, kann ich mich auch dafür engagieren, aus ethischen Gründen, aus ganz anderen Gründen. Aber wenn ich das aus einer religiösen Perspektive heraus mache, wenn meine Grundlage der Koran ist oder die Überlieferung, dann ist es eben diese islamische Perspektive. Das ist auch in anderen Kontexten einfach sehr wichtig, weil oft so ein bisschen das Zerrbild da ist, dass Musliminnen und Muslime immer das, was sie machen, aus einer religiösen Motivation heraus machen. Das ist so ein Zerrbild, das so ein bisschen da ist und das ist einfach so ein Bewusstsein und so eine Begriffsunterscheidung, die einfach ein bisschen ist. Genau. Kommen wir zu den theologischen Aspekten. Ich habe einige Koranverse, einige Hadithe, also Überlieferungen von Propheten hier aufgenommen, um Ihnen einfach authentisch so ein paar Auszüge zu zeigen, auf die ich auch eingehen werde, die wir auch besprechen können. Falls Sie Fragen dazu haben, ich werde es versuchen runterzubrechen, aber falls Sie Verständnisfragen haben, dann können Sie sich gerne melden, dann versuche ich da auch gerne drauf einzugehen. Genau. So ein Kernaspekt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um Umwelt geht, dann wird oft der Begriff Khalifa genannt. Das ist ein arabischer Begriff, das deutsche Pendant ist Kalif, den kennt ihr wahrscheinlich, bezieht sich auf einen Vers, ich lese ihn einfach mal vor. Und als sein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei auf der Erde einen Statthalter, Treuhänder, da ist eben dieser Begriff Khalifa, einzusetzen, da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich noch lobpreisen und deine Heiligkeit Lob singen? Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Das bezieht sich quasi auf die Schöpfungsgeschichte im Koran, als Gott die Menschen erschaffen hat und da eben sich dieses Dilemma sozusagen oder diese Diskussion stattgefunden hat. Wenn die Engel das sehen und eben dieses Potenzial der bösen Taten, dieses Unheils auf Erden, dieses Blutvergießen sehen und das nicht verstehen und dann eben fragen, wieso machst du das? Antwortet ihm Gott, Gott, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und weist eben auf die andere Seite hin und sagt eben, es gibt aber auch das Potenzial, das Böse zu tun, aber auch das Potenzial, Gutes zu tun, Gutes zu bewirken auf Erden. Und hierin, wir hatten das auch beim letzten Mal, der freie Wille vom Menschen sozusagen, dass der Mensch in der Lage ist, sich zu entscheiden, was er tut. Ob er jetzt eben das Unheil stiften will auf Erden oder ob er eben Gutes tut. Und hier liegt eben auch die Verantwortung des Menschen, das zu tun, das zu entscheiden. Gleichzeitig aber auch mit dem Khalifa, dem Begriff, der ja nicht nur heißt, der Mensch ist jetzt auf der Erde, sondern er hat eine bestimmte Aufgabe, die er ist. Also ein Treuhänder, der ein anvertrautes Gut sozusagen bekommen hat und das quasi verwalten muss, beziehungsweise damit umgehen muss und es nicht einfach nur Unheilstiften oder es einfach nur ausnutzen kann. Das heißt, hierin liegt in dieser Beauftragung, beziehungsweise in diesem Khalifa-Sein eine Verantwortung dem Menschen gegenüber der Schöpfung insgesamt. Und da ist die Umwelt genauso mit drin wie die Mitmenschen und alles Mögliche. Das ist ein Element, dieses Khalifa-Sein und diese Verantwortung, die immer wieder kommt, bei allen möglichen Fragestellungen, hier insbesondere bei Nachhaltigkeit, aber auch wenn es zum Beispiel um Diskriminierung, um diese ganzen anderen Fragestellungen geht, um Armut, wenn es um Mitmenschen geht, dass man sich eben immer wieder auf diese Verantwortung rückbezieht. Genau. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, ja, Khalifa sein, ein Treuhänder auf Erden sein, was heißt das? Also wie macht man das? Und dann wird eben in der Theologie gesagt, da gibt es eben den Ansatz, dass man sagt, man muss sich an Gott orientieren und ihn eben als Vorbild, als Orientierungspunkt quasi sehen. Ich habe hier einige Begriffe festgehalten. Und es sind Attribute Gottes, Sie kennen es vielleicht unter den Namen Gottes, die 99 schönen Namen Gottes. Das ist quasi so ein Begriff, der oft einfach geläufig ist. Bei den Namen geht es eigentlich um Attribute. Das sind quasi, man hat sich überlegt, was ist denn Gott, wie kann man Gott beschreiben und hat Adjektive gefunden und hat dann gesagt, eben, das ist quasi, das stellt das Wesen Gottes am besten dar. Zum Beispiel der Barmherzige. So wie man sich Gott vorstellt, so wie das in den Schriften steht, ist er der Barmherzige und dann eben mit der quasi nochmal gestärkt, das ist der Barmherzige überhaupt. Also es gibt keinen Barmherzigen als ihn. Der Gerechte, ein Adel, ist quasi die Gerechtigkeit, also Adel ist die Gerechtigkeit und er ist der Gerechteste von allen. Quasi als Adjektive, die sich auf Gott beziehen. Und das muss in diesem Khalifa sein, quasi als Orientierungspunkt gesehen werden, dass wenn ich für Gott, also von Gott, ein anvertrautes Gut bekommen habe, dann muss ich jetzt auch in diesem Sinne quasi da sein und damit umgehen. Gleich einen Moment, das erkläre ich noch, dann können wir gerne darauf eingehen. Und deswegen muss ich auch gerecht damit umgehen, dieser Barmherzigkeit vorwirken. Ich muss versorgen, in diesem Arasag zum Beispiel, diese Versorgerrolle, die Gott eben einnimmt, die muss ich auch einnehmen und eben ganz viele andere Elemente, die damit reinspielen. Ja.
Nur noch mal kurz zum Verständnis, also habe ich das verstanden, richtig verstanden, dass das Khalifa-Sein, das bezieht sich auf alle Menschen, oder wie?
Das Khalifa, genau.
Ja. Haben diese Rolle.
Genau. Also es geht ja in dieser Schöpfungsgeschichte, geht es quasi um diesen Prototyp Mensch überhaupt. Dass der Mensch quasi mit dieser Aufgabe, also als Khalifa mit dieser Verantwortung quasi auf die Welt gekommen ist. Mhm. Wie er dann mit der Verantwortung umgeht, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Ja. Also das bezieht sich auf Gläubige, auf Muslime, wie auf alle anderen. Mhm. Weil es eben um diesen Prototyp Mensch geht.
Danke.
Ja. Genau. Und wenn man eben Gott als Schöpfer ansieht und eben reflektiert, dass er alles geschaffen hat, die gesamte Schöpfung, wie die Tiere, wie die Umwelt, wie auch alles andere, kommt daraus eben auch eine Verantwortung, weil ich eben nicht mit dem, was er erschaffen hat, mit der Schöpfung einfach so willkürlich umgehen kann. Und es wird oft betont, dass ein Gleichgewicht, eine Harmonie in der Natur schon inne ist, so geschaffen wurde und der Mensch eben durch dieses Unheilstiften, wenn er sich dafür entscheidet, eben diese Harmonie einfach stört und zerrüttet. Und die gilt es eben zu schützen und einzuhalten, was immer wieder oft betont wird. Und was so ein bisschen, zum Beispiel hier dieser Vers, und die Erde hat er für die Geschöpfe angelegt. Das heißt, es geht nicht nur um die Menschen, was eben diese willkürliche Handlung von den Menschen eben vermeiden soll, wo nicht gesagt wird, ihr könnt machen, was ihr wollt, sondern die Geschöpfe sind für alle. Es gibt zum Beispiel auch andere Verse, wo betont wird, die natürlichen Ressourcen, wenn es um Wasser geht, um Nahrung geht, davon hat jeder Anrecht, jedes Lebewesen hat auch Anrecht darauf. Das heißt, man kann da nicht quasi eine Wasserquelle jetzt nur für sich nutzen und das quasi so ein Monopol einrichten, sondern es muss frei zugänglich für alle sein. Das ist quasi ein Anrecht für alle. Genau. Hier nochmal ein Punkt, alle oder ein Vers. Alle Lebewesen auf der Erde, die gehen oder sich mit Flügeln durch die Luft bewegen, sind Gemeinschaften wie ihr. Die haben alles genau festgehalten im Buch. Vor ihrem Herrn sollen sie dann versammelt werden. Das ist quasi nochmal ein Punkt, wo in der Theologie es noch dieser Ansatz gibt, zu sagen, bei allen Lebewesen handelt es sich auch um, also wenn hier der Vergleich mit Menschen gemacht wird, eben um Individuen, die genauso ernst genommen werden müssen, indem man quasi auch in Beziehung steht und damit entsprechend umgehen muss. Ich werde noch zwei weitere Verse zeigen, die auch in der mystischen Perspektive, also die Sufische, wenn es um Islam geht, aber Mystik insgesamt, geht, sehr, sehr interessant sind, weil an einigen Stellen im Koran auch die Rede ist von der Lobpreisung der Schöpfung. Jetzt zum Beispiel hier, ich lese mal den zweiten vor, hier geht es beim Niederwerfen, hier mit Lobpreisen, siehst du nicht, dass alle Allah preisen, die in den Himmeln und auf der Erde sind, und auch die Vögel mit ausgebreiteten Flügeln, jeder kennt ja sein Gebet und sein Preisen, und Allah weiß Bescheid über das, was sie tun. Und das, damit haben sich auch Theologen beschäftigt und gefragt, ja, wie kann es dann sein, dass Tiere, Lebewesen, aber auch Nicht-Lebewesen, Gestein, Gebirge quasi, und das wird auch hier genannt, zum Beispiel Sonne, Mond, Sterne, Berge, Bäume, auch Gott lobpreisen können, weil wir das ja nicht wahrnehmen. Da gibt es unterschiedliche Deutungen, unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird. Manche sagen, dass durch die bloße Existenz quasi schon eine Lobpreisung Gottes stattfindet, also so eine passive Lobpreisung sozusagen, wo quasi auf seine Allmacht hingewiesen wird. Andere sagen aber auch, zum Beispiel, das ist in der Mystik so, dass das Miauen von Katzen zum Beispiel eine Lobpreisung, als eine Lobpreisung gedeutet werden kann. Also ganz unterschiedliche Perspektiven, die es da gibt. Und ganz interessant ist hier auch im Rahmen der Prophetengeschichten, die vorkommen, ist die Rede von einem Propheten, der in einem Ameisennest, das da Menschen gestört hat, hat verbrennen lassen. Und dann kam eben nochmal eine Offenbarung, beziehungsweise von Gott wurde dann gesagt, wieso hast du eines der Völker vernichtet, die mich lobpreisen? Und da quasi wieder so ein Hinweis, so ein Fokus auf diesen Lobpreis sozusagen. Insgesamt, wenn es um diese Thematik geht, und das haben wir auch beim letzten Vortrag so ein bisschen beim Basiswissen gehabt, dass den Propheten eine besondere Rolle zukommt, insgesamt. Weil im Koran oft die Sachen sehr abstrakt oder in Gleichnissen dargestellt werden und das der eigene da muss noch eine Übersetzung in die Lebenspraxis stattfinden. Und diese Rolle übernimmt oft der Prophet. Wenn zum Beispiel, und dieses Beispiel hatten wir letztes Mal, wenn es um das Gebet geht, wird zwar im Koran gesagt, dass man beten soll, aber wie das stattfindet, weiß man nicht. Dann schaut man eben auf das Leben des Propheten, wie er das gemacht hat, das wird überliefert und das ist quasi so diese Vorbildfunktion, die da herrscht. Hier wird auch hier so ganz banale Beispiele eigentlich, aber ganz interessant auch in dem Rahmen, weil wir hier, wenn wir da schauen, in dem, wie er gehandelt hat, beziehungsweise was überliefert wurde, immer wieder Motive vorkommen, Elemente vorkommen, wenn es um Tierschutz geht, um Umweltbewusstsein und um diese Elemente geht. Zum Beispiel eine Überlieferung, wo er gesagt haben soll, wer eine Weide passiert, soll seine Kamele langsam reiten, damit sie in Ruhe grasen können. Wer Kühe melkt, möge vorher seine Fingernägel schneiden, um die Euter nicht zu verletzen. Das sind ganz kleine, banale Elemente, wo man aber eben diese Perspektive auf die Welt, auf die Umwelt quasi erkennen kann. Und noch was ganz Interessantes war, es wird dem Propheten nachgesagt, dass er eine große Liebe zu Katzen hatte und da an den Gebetshof gekommen ist, aber auf seinem Ärmel, bei einem langen Gewand sozusagen, eine Katze geschlafen hat und er das nicht stören wollte und sozusagen dann den Ärmel quasi abgeschnitten hat, sodass das Kätzchen weiter schlafen kann. Die Frage, das sind quasi Elemente, Motive, die wieder vorkommen, wo immer wieder quasi Bewusstsein hier geschaffen wird, was der Prophet damals gemacht hat, was an sich jetzt nochmal kein fertiges Modell oder keine fertige theologische Perspektive darbietet. Aber man sieht immer wieder Elemente, wo man anknüpfen kann. Und interessant ist das eben auch zu sehen, welche Rolle der Prophet damals eingenommen hat, wenn man das im historischen Kontext einbettet. Das heißt, auf der arabischen Halbinsel damals, im 8. Jahrhundert, wenn man da die Praxis von damals sich anschaut, was damals gemacht wurde, welche Rolle damals Tiere zukam, eben als große Nutztiere oder auch als zum Beispiel war es üblich, dass man Jagdsport einfach begangen hat, das heißt, es hat hier ein Kassierschabe genutzt, das quasi als Unterhaltung hat gemacht. Und ganz viele unterschiedliche Praktiken, wo eben das Tierwohl abgeschaltet wurde. Und das wurde eben unterbunden, beziehungsweise in Aussagen getroffen, wo gesagt wurde, das soll man nicht machen, das darf man nicht machen, wo quasi ein Wandel stattgefunden hat. Genau. Wo man eben anknüpfen kann, um eben die heutigen und hiesigen Debatten anknüpfen kann und da noch eine neue Funktion zu machen. Genau. Nach einer anderen Überlieferung, wo auch dieser Zeitgeist von damals so ein bisschen zu Erscheinung tritt, weil die Prophetengefährten sich da äußern. Und zwar geht es darum, ein lustiger Mann stieg in einen Brunnen, holte mit seinem Schuh Wasser und kletterte hinaus. Als er oben einen hechelnden und lustigen Hund sah, kletterte er erneut in den Brunnen und gab auch dem Hund etwas zu trinken. Daraufhin verzieh Gott ihm alle Sünden. Als die Prophetengefährten es hörten, waren sie erstaunt und fragten den Propheten, ob man wegen den Tieren auch Lohn von Gott bekäme. Darauf antwortete er, wegen jedem mit einer feuchten Leber gibt es Lohn. Dieser letzte Satz mit feuchter Leber, das bezieht sich auf alle Lebewesen, das ist einfach so eine Formulierung aus der arabischen Sprache heraus, aus dem Sprachgebrauch von damals. Aber man sieht hier, vor allem wenn man sich diese einzelnen Elemente und Motive anschaut, dass damals quasi so ein bisschen auf Unverständnis gestoßen ist, beziehungsweise waren überrascht darüber. Weil einerseits Hunde auch in dem damaligen Kontext oft mit Krankheiten und Epidemien in Verbindung gesetzt wurden und deswegen da quasi nicht gesehen wurde, warum da eine Barmherzigkeit stattfindet, warum man da eben gut mit denen umgeht, warum gute Taten gegenüber ihnen. Aber auch quasi hier mit dem Motiv des Wassers damals, wenn man sich in der Wüste hat Wasser nochmal eine ganz andere Bedeutung als jetzt bei uns hier, wenn man aus jedem Wasser ein Wasser nimmt. Und eben da, dass da eben von Gott das gewertschätzt wird und gesagt wird, ich verzeihe eben die Sünden, die mir gehabt haben. Das sind eben immer wieder so kleine Motive oder Elemente, Aspekte, wo sich das anfangen muss. Es finden sich aber auch andere Aspekte, andere Werte, Prinzipien, die sich eben an diese ganze Debatte um Nachhaltigkeit sehr gut anknüpfen können. Zum Beispiel, wenn es um Verschwendung geht, gibt es einen Koranvers, gibt es aber auch Überlieferungen vom Propheten, der das immer gesagt wird, auch als Tischgebet. O Kinder Adams, esst und trinkt, aber seid nicht maßlos, er liegt nicht im Maßlos. Und dieses Motiv der Maßlosigkeit, der Verschwendung, es kommt immer wieder vor und wird immer wieder daran erinnert, dass man das nicht tun soll. Das Interessante ist, was ich immer ganz witzig finde, dass das als Tischgebet genutzt wird, aber dann, wenn es dann im Ramadan, wenn es eigentlich darum geht, eben nicht zu essen, wenig zu machen, dann, wenn dann das Fastenbrechen dann kommt, dann ist wieder ganz viel auf dem Tisch und dann isst man sehr viel. Und das ist vielleicht so als Selbstreflexion, aber auch, dass man sich eben Gedanken macht, was sind so die Prinzipien, die dahinter stecken, die Motive, die dahinter stecken. Und das eben nochmal zu überdenken. Es gibt neben der Verschwendung natürlich noch andere Motive, andere Elemente, Prinzipien, an die sich so eine Debatte oder so eine Nachhaltigkeitstheologie oder Umwelttheologie quasi anschließend und anknüpfen lässt, wenn es um Gerechtigkeit geht natürlich, wenn es um Geist geht, um Nutzung insgesamt. Das sind viele Motive, die eben im Koran noch vorkommen, wenn man sich mal angucken muss. Und insgesamt, wenn wir uns das eben anschauen, dann sehen wir, gibt es in der Theologie, im Koran sowie in den Überlieferungen viele Elemente, viele Motive, wo das eben vorkommt, wo diese Punkte eben vorkommen, was auch oft betont wird, wenn es um diese Thematik geht. Findet sich aber alles in einem Diskurs, wie auch in der Theologie insgesamt, beziehungsweise in der Wissenschaft auch insgesamt, dass es unterschiedliche Perspektiven auf diese Themen gibt, auch auf die Verse, wie sie gedeutet werden. Wir hatten jetzt zum Beispiel diese mystische Perspektive, die sich auch anders deuten lässt. Aber insgesamt sehen wir, dass diese Motive, dass diese Elemente immer wieder einfach vorkommen. Dabei belasse ich das bei dem theologischen Part und würde jetzt gerne auf das muslimische Engagement eingehen, um da zu zeigen, was wird denn daraus gemacht? Kommen diese Elemente, die in der Theologie vielleicht vorkommen, oder Perspektiven, die da sind, kommt es dann in der muslimischen Community an, oder was machen die da? Dazu gibt es drei Begriffe, die in dem Kontext besonders oft vorkommen, die auch geprägt wurden in diesem Kontext, wo es eben darum geht, diesen Nachhaltigkeit oder das, was aus religiöser Perspektive zur Umwelt gesagt werden kann, zu betonen und dann sowohl gesamtgesellschaftlich sich dazu zu äußern und da ein Bewusstsein für zu schaffen, aber auch in die muslimische Community selbst zu gehen und dafür Selbstreflexionsprozesse da anzustoßen und da die eigene Praxis einfach nochmal zu überdenken. Öko-Islam, auch im Englischen Namen Eko-Islam zum Beispiel, sind das eben die Perspektiven, oder die alle drei, grüne Religion, Öko-Dschihad, dazu sage ich auch gleich was. Das sind eben dann, wenn der Fokus eben auf Nachhaltigkeit, auf Umweltbewusstsein und um Tierethik und diese von Punkte geht und quasi versucht wird, aus dieser religiösen Perspektive dazu was zu sagen. Die zwei Begriffe sind, glaube ich, selbsterklärend. Der Begriff ist sehr interessant, den man auch in anderen Versionen findet, auch in anderen Themen. Es gibt zum Beispiel auch Gender-Dschihad und so verschiedene Sachen, wo der Gedanke ist, dass dieser Begriff Dschihad, der ist eigentlich eher bekannt als so der heilige Krieg sozusagen, was auch aus der islamistischen Szene so quasi gedeutet wird, im Eigentlichen aus dem Arabischen kommen, aus dem Wortlaut, also von Jahede, von dem Wort kommt, eigentlich so viel bedeutet wie eine Anstrengung auf dem Wege Gottes sozusagen. Dass man sich auch für einen richtigen Weg, für den rechten Weg quasi anstrengend in deiner Anstrengung durchführt. Und hier eben wird das, dieser Begriff einmal nochmal aus dieser negativen Konnotation herausgenommen und versucht, was Positives damit zu besetzen, um quasi auch also empowerment-mäßig da selber quasi nochmal sich stark zu machen für eine andere Perspektive und gleichzeitig zu sagen, das ist ein Thema, was uns eben wichtig ist, wofür wir uns einsetzen wollen und da eben Bewusstsein verschaffen wollen. Und deswegen wird hier eben Öko-Dschihad gesagt. Genau. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, die in dem Bereich aktiv sind. Und ich habe jetzt hier nur ein paar Beispiele und sage dann nur kurz ein bisschen was dazu, einfach um so, damit Sie sehen können, was es da so gibt. Hier dieses IFEES, das ist ein Verein, eine Organisation, die in Großbritannien entstanden ist und die eigentlich auch das Ganze so ein bisschen angestoßen hat. Vor allem auch den Begriff Eko-Islam, sehen Sie hier, dieses Öko-Islam, die das so ein bisschen auch prominent gemacht haben. Das ist eine Organisation, eine NGO, die sich weltweit auch engagiert und versucht, diese religiöse Perspektive in Bezug auf Nachhaltigkeit auch voranzutreiben und auch vor allem, wenn es dann um Küstenschutz geht, auch in afrikanischen Ländern, sich dann auch zusammentut mit UNO und anderen Organisationen und versucht da eben auch mit muslimischen Communities, muslimischen Dörfern, die dort sind, gemeinsam eben diese Sachen zu besprechen, Workshops zu organisieren, um da Bewusstsein für zu schaffen, die eigene Handeln, zum Beispiel das Fischen von den Fischerinnen und Fischern dort nochmal anders zu gestalten. Und die haben eben die Erfahrung gemacht, sie berichten auch immer wieder, sie haben auch Artikel, auch allgemein über diese Thematik, wo sie eben gesagt haben, dass diese Kombination von einer religiösen Perspektive, gebündelt eben mit einer wissenschaftlichen Perspektive, meeresbiologischen Perspektive, noch besser eben an die Menschen kommt und zu Selbstreflexion führt, als wenn man das getrennt voneinander eben macht. Genau. Die anderen sind so im deutschsprachigen Raum. Hima ist quasi das Pendant dazu, auch aus der gleichen Idee entstanden. Hima ist ein arabischer Begriff, der quasi eine Umweltschutzzone bezeichnet, die es so im islamischen Recht quasi gibt, vorgesehen ist, dass da in der Natur, wenn eben es Zonen gibt, die gefährdet sind, dass da eben Umweltschutzzonen eingerichtet werden sollen, um eben diese Umwelt und diese Harmonie, die dort eigentlich besteht, zu schützen und die aufrechtzuerhalten. Und die haben quasi diesen Begriff als Element gewählt, als Namen gewählt und versuchen eben dieses Bewusstsein in die muslimische Community hineinzutragen, indem sie auch Workshops organisieren und Vorträge organisieren, aber auch einige Artikel zu diesen Themen auch auf ihrer eigenen Seite dann posten. Greenicum ist genau auch so ein Blog, der auch dazu schreibt, dass es geht von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, die genau zu dem Bereich auch forscht, ich glaube aus dem Zentrum für Islamische Theologie in Münster, bin mir aber nicht ganz sicher, Münster, genau, das wird jemand eben hier ganz viel dazu machen und da eben auch aus bisschen auch noch stärker aus dieser wissenschaftlich-theologischen Perspektive sich dazu äußert. Und auch quasi so blogmäßig von ihrem eigenen Leben berichtet, wie sie damit umgeht. Genau. Nun, Energy e.V. ist auch noch eine Organisation, die zwei Sachen vor allem macht. Also eins werden wir auch dann noch sehen, wenn es gleich zum gerade den Ramadan geht, aber sie setzen sich zum Beispiel auch da ein, dass in den Moscheegemeinden Nachhaltigkeit noch wichtiger in den Stadt nicht einfach bekommt. Sie setzen sich, haben zum Beispiel Projekte, wo mit Solarenergie, dass da aufgeklärt wird und versucht wird, dass die Moscheen quasi sich selbst mit Strom versorgen können, dass sie über Solarenergie machen können, aber auch, dass die Themen inhaltlich auch aus religiöser Perspektive da nochmal eine andere Rolle einfach spielen. Und da setzen sie sich eben in Verbindung mit Moscheegemeinden und versuchen, das in die Welt zu bringen. Aber auch, wenn es um Moscheeverbände geht und auch Jugendverbände, da spielt das Thema eine große Rolle, vor allem bei den Jugendverbänden, die da einfach nochmal viel weiter sind. Auch durch die Schulbildung, die sie in Deutschland auch genossen haben, wo das Thema auch immer wieder vorkommt, dass da diese Themen, diese gegenwärtigen Themen auch noch viel stärker auch in eigenen Verbände, in Verbandsstrukturen getragen werden, wo auch Vorträge gehalten werden, beziehungsweise Diskussionen stattfinden. Das aber dann natürlich in kleineren Rahmen. Genau. Das machen genauso auch muslimische Hochschulgruppen, also eine Hochschule, die dann eben öffentlich ist. Sowohl für muslimische Studierende als auch für die breite Öffentlichkeit. Jumal gehört auch dazu. Jumal ist auch so eine Organisation, also wo muslimische Jugendliche eben zusammenkommen, also so gesellschaftlich versuchen, über Themen eben zu besprechen, als auch mit der muslimischen Community und eben in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind, wo aber das Thema Nachhaltigkeit immer wieder auch aufkommt. Genau, so viel dazu. Es gibt islamische Erklärung zum Klimawandel, so heißt die, ist also von der Verbindlichkeit her also nicht so groß, aber einfach, es fehlen einfach unbekannte Worte, was es gab. Es gab ein Symposium, das in Istanbul stattgefunden hat, wo ganz viele verschiedene Gelehrten, Gelehrte, Wissenschaftlerinnen, aber auch Politikerinnen und Politiker da waren, die sich eben damit befasst haben, wie der Klimawandel, wie die Klimakrise aus einer islamisch-religiösen Perspektive heraus zu betrachten ist. Und die haben dort sich eben zusammengefunden und haben dann eben eine Erklärung geschrieben, vor allem für die mehrheitlich muslimisch geprägten Länder, die ölfördernd sind, und da eben nochmal an die Regierung quasi geschrieben, diese Erklärung, da quasi gesagt, aus dieser Perspektive heraus, wenn Sie auf den Koran gucken, auf die Hadithe gucken, auf die Überlieferung gucken, dann müssen wir das Handeln der Regierung, dieses Öl fördern, wie das gemacht wird, einfach nochmal überdenken und einfach auf erneuerbare Energien setzen. Und dann sind da ganz viele unterschiedliche Punkte. Hat nicht viel bewirkt, kam bei den Regierungen nicht viel an, aber es gab zumindest so eine Auseinandersetzung auch in diesem wissenschaftlichen Bereich. Genau, das ist 2015. Genau. Ich habe ja von Global Energy gesagt, vorhin, dass die Ramadan ein Projekt machen, das bundesweit sehr, sehr gut angenommen wurde. Und nicht nur von Global Energy, sondern von allen möglichen muslimischen Moscheeverbänden, von Hochschulgruppen, eben dieses Plastikfasten. Das heißt, die eben versucht haben, dieses Bewusstsein, was im Ramadan, was versucht wird, oder dieses, warum fastet man, das noch besser zu erklären, so ein Bewusstsein für zu schaffen, aus dieser religiösen Perspektive, und haben das eben angeknüpft und haben gesagt, ja, wir machen das, aber wenn wir das richtig machen wollen, dann müssten wir uns eigentlich auch über die Konsequenzen von Plastik, von der Umweltverschmutzung und dem Punkt eigentlich im Klaren sein und müssen da versuchen, auch dagegen vorzugehen. Und das kann man am besten machen, wenn man im Ramadan versucht, bewusster zu leben, auf die Ernährung zu achten, auf die anderen Punkte zu achten. Dann lässt sich das prima kombinieren und haben dann eben diese Aktionen hervorgebracht über diesen Hashtag Ramadan Plastikfasten und haben unterschiedliche Punkte und haben das immer wieder eben in die Communities gebracht, immer so auch so Social Network Kampagnen eben gestartet, wo dann gesagt wurde, man versucht seinen eigenen Plastikkonsum so gering wie möglich zu halten, einfach auch bewusster. Man versucht sich mehr vegetarisch zu ernähren, wenn man das nicht schon tut. Man versucht zu spenden, also diese Punkte, wenn man nicht mit Plastiktüten eben einkaufen zu gehen, sondern Stoffbeutel mitzunehmen, aber dieses Bewusstsein zu schaffen. Und das hat da sehr Anklang gefunden. Genau. Und das sind so Aktionen, so Kampagnen, die immer wieder stattfinden, in unterschiedlichen Versionen natürlich. Aber das war eine sehr größere Aktion. Genau. Hier nochmal, also ein Blick, also BLI Pur, das ist ein relativ neuer Journal, der entstanden ist, auch mit der Idee, so einen Diskurs, wenn es um Islam und Muslimen in Deutschland geht, diesen Diskurs ein bisschen sachlicher zu machen, diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, ist das eben ein Versuch, das über ein Journal zu machen. Und der ist halt neu gestartet. Und hier ist eben nochmal eine Perspektive, die eben genau das sagt, von vorne mit der Plastik. Es ist sehr viel einfacher, auf Schweinefleisch und Alkohol zu verzichten, als auf Plastiktüten beim Gemüsestampf. Einfach, weil es die Lebenswelt nochmal viel stärker betrifft und Plastiktüten einfach uns immer umgeben und es da wichtig ist, für die eigene Lebensweise einfach bewusst umzugehen und da eben sich dessen klar zu sein, dass uns das einfach immer begleitet und da sich vorher Gedanken zu machen, wie man damit umgeht. Genau. Das gleiche, ein interessanter Punkt hier, geht es auch, wenn es um Fleisch geht, gibt es hier auch ein Zitat, was, ich lese mal vor, Halalfleisch ist heute meist auch nichts anderes als ganz gewöhnliche Massenschlachtung. Und das ist interessant, also zum Halal-Begriff, vielleicht dazu erkläre ich mal ganz kurz was, das kennen Sie wahrscheinlich, diese Halal-Haram, diese Unterscheidung, die oft gemacht wird, Halal heißt so viel wie erlaubt und Haram heißt eben verboten, wo eben Speisen, aber auch das Handeln insgesamt unterteilt wird, in was darf man machen, was darf man nicht machen. Eben was den religiösen Vorschriften nicht entspricht. Und hier werden zum Beispiel diese Sachen, also Alkohol sind ja vorhanden, dann zu Sie geschickt, beziehungsweise Schweinefleisch auch. Und hier wird eben gesagt, das Halal-Zertifikat, es gibt nämlich so Zertifikate, diese Stempel, wie es das vegan-vegetale Stempel gibt, gibt es auch diese Halal-Zertifikate, wo sich eben manche Muslime und Muslime darauf verlassen und sagen, okay, das ist dann Halal, wo sie eben sagt, dann gehört aber noch ein viel stärkeres Bewusstsein dafür, was Halal eigentlich bedeutet aus einer religiösen Perspektive, und das reicht einfach nicht aus, weil ja das ja eigentlich in genau den gleichen Kontext, in den gleichen Umständen und den Rahmenbedingungen steht, wie das andere Fleisch auch, und diese Massentierhaltung und diese Schlachtung, die da eben passiert, eben durch die Industrien und die großen Rahmen, ist einfach nicht diesen Prinzipien aus dieser religiösen Perspektive, das Tierwohl zu schützen, sozusagen nicht mehr entspricht, und deswegen gibt es viele auch, die eben sagen, aus dieser Begründung heraus entscheiden wir uns, kein Fleisch mehr zu essen, auch wenn es halal zertifiziert ist, weil sie eben sagen, dass heute das schwer einzuhalten ist. Genau. Genau. Das ist die letzte Folie, vorletzte Folie. Wenn es um dieses Umweltbewusstsein geht, gibt es auch natürlich viele Texte, die es dazu gibt. Das ist ein relativ neu entstandenes Buch, Islamische Umwelttheologie. Es ist entstanden aus dem Symposium, wo eben versucht wird, so verschiedene diese Elemente aus der theologischen Perspektive, die ich ja genannt habe, dann nochmal aufzugreifen, wo es dann auch noch um andere Motive auch nochmal geht, in andere Perspektiven auch nochmal geht, versucht wird, zusammenzubringen. Und es gibt es aber auch im englischsprachigen Raum, das ist auch schon ein bisschen älter, Islamic Ecology. Also das ist einfach, dadurch, dass das Thema so relevant ist, so gegenwärtig ist, findet es auch in der Wissenschaft, auch in der Theologie eben Anklang, beziehungsweise wird sich damit auseinandergesetzt. Genau. Wenn wir uns den Lehrplan des islamischen Religionsunterrichts der Religionslehre angucken, dann sehen wir auch, das wird es ja bei der nächsten Veranstaltung noch gehen, aber da sehen wir auch, dass die Verantwortung gegenüber der Schöpfung, die eben aus dieser religiösen Perspektive entsteht, auch eine sehr wichtige, eine große Rolle im Lehrplan eben spielt. Und in jeder Klassenstufe eben das immer wieder diskutiert wird, beziehungsweise angesprochen wird und dann natürlich immer mit ein bisschen einer anderen Perspektive, aber die Schöpfung und diese Verantwortung, die daraus resultiert, ist da eben ein ganz wichtiges Thema. Genau, und Blogs eben, dass da sehr viele Artikel, sehr viele Blogs, auch sehr viel, wie Musliminnen und Muslime selber das machen, in ihrem eigenen Leben eben einbinden und versuchen da umweltbewusst nachhaltig zu leben, da versuchen einen Einblick zu geben, um eben da transparent zu sein und auch anderen Muslimen und Muslimen zu zeigen, wie sie das eben handhaben. Genau. Abschließend nochmal, also ich versuche das nochmal zusammenzufassen, geht es darum, dass das Thema Nachhaltigkeit, also das, was ich am Anfang eben mit diesem Interdisziplinär gemeint habe, ist es wichtig, sich damit eben aus verschiedenen Perspektiven zu befassen, und eben deswegen ist auch wichtig, ist, dass die Theologie sich damit befasst, um eben gläubigen Menschen, also den frommen Menschen einfach zu zeigen, dass diese Themen, diese gegenwärtigen Themen, nicht nur Nachhaltigkeit, auch andere Themen, eben in ihrem Leben aus seiner religiösen Identität heraus wichtig sind und dass sie das eben bewusst machen müssen. Und wenn wir dann auf die Beispiele eingehen, auf das Engagement der muslimischen Akteurinnen und Akteure, die das eben schon erzählen, dann ist es wichtig, eben einerseits das zu sehen, das anzuerkennen, dass es da schon was gibt, als auch gleichzeitig das eben zu unterstützen, zu fördern und eben auch was, also für die muslimische Community, aber insgesamt auch diese allgemeine Perspektive des kritischen Auseinandersetzens mit der eigenen Praxis einfach, dass das gefördert werden muss. Das auch in der Schule natürlich eine wichtige Rolle hat, aber auch insgesamt, dass man sich im Klaren ist, dass mein eigenes Handeln, meine eigene Praxis Auswirkungen hat, dass meine eigene Entscheidung, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren, auf eine bestimmte Art und Weise Sachen zu konsumieren, natürlich Auswirkungen auf andere Menschen, auf die Umwelt hat. Und das eben natürlich auch wieder eine religiöse Perspektive eben irgendwie zu verantworten ist. Genau. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel, dass ich sie so überdunkelt habe. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, Zeit fürs Gespräch. Und dann würde ich einfach sagen, wenn Sie sich gerne melden können.
Aber Fragen vielleicht? Erstmal? Gibt es Fragen?
Ja.
Ich wollte generell mal nachfragen, welche Übersetzungen Sie da genommen haben.
Diese Übersetzung müsste von Buchmann und Elias sein. Also es gibt, also Buchmann und Elias ist die ich hier genutzt habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch mehr sagen soll. Also es gibt viele Koranübersetzungen, vielleicht mache ich das ganz allgemein. Es gibt ganz viele unterschiedliche Koranübersetzungen, weil der Koran in der Originalsprache arabisch ist und eben da unterschiedliche Themen behandelt werden, dass es in den eigenen unterschiedlichen Sprachen eben Übersetzungen gibt, um sich eben mit den Themen auseinandersetzen zu können. Jede Übersetzung ist ja natürlich eine Übertragung und in gewisser Weise eine Interpretation, weil die arabische Sprache und die Wörter ja unterschiedliche Begriffe, unterschiedliche Bedeutung haben können. Und deswegen hat jede Übersetzung, jede Koranausgabe, jede deutsche Übersetzung quasi so eine Perspektive, wie sie an die Sachen herangeht. Es gibt zum Beispiel eine, die sehr auf die philologische Perspektive eigentlich da versucht einzugehen. Es gibt manche, die versuchen, diese Sprachästhetik rüberzubringen und da eben versuchen, dass dieser Sprachklang rüberkommt. Einige Koranausgaben, die versuchen, sich diese Reime, die im Koran in manchen Stellen da sind, die quasi zu betonen. Genau, sehr unterschiedliche. Und ich habe eben die genutzt, da können Sie gerne nachgucken. Das ist eine, die auch älter ist im Vergleich zu anderen, aber die, glaube ich, leichter verständlich ist, warum ich mich dafür entschieden habe.
Würde, wenn ich mit der Diskussion aus einer christlichen Perspektive vergleiche, da wird es jetzt niemanden geben, der aus der Bibel raus die Umweltzerstörung ableiten kann. Sondern allenfalls gibt es welche, die das stärker den Umweltschutz ableiten und die Nachhaltigkeit und andere, die das am wenigsten betonen. Ist es analog hier, also gibt es eine Debatte im Islam, dass Leute jetzt sagen, das, was du hier erzählst, steht da gar nicht, das ist Quatsch, das ist völlige falsche Interpretation, also gibt es dann einen Streit. Oder gibt es halt nur die einen, die sagen, man kann das so lesen, und die anderen, denen es einfach wurscht?
Ich würde vielleicht ganz am Anfang ansetzen. Es gibt eigentlich im christlichen Kontext eine Debatte, die genau darum ging, die eben gesagt hat, dass eben aus dieser religiösen Perspektive heraus, aus diesem Weltbild, das im Christentum quasi konstruiert wird, eben sehr viel Unheil auf Erden stand. Das ist meine Perspektive, die eben vorhanden war, die eben gesagt hat, dass durch diese religiöse Perspektive die Menschen ihre Macht ausnutzen, beziehungsweise sie, also so eine Hierarchisierung stattfindet und die Menschen eben alles machen können, was sie wollen. Das war eine Perspektive,
die da war. Macht die Erde untertan.
Genau, ja genau. Das war die Perspektive, das war die Kritik, die geäußert wurde, wo dann aber ganz viel in der Theologie Prozesse angestoßen wurden, Diskurse stattgefunden haben, wo eben versucht wurde, darauf zu antworten und eben das eigene Bewusstsein da nochmal zu fördern. Diese Diskussion in der Art hat es eben im islamischen Kontext eben nicht gegeben. Deswegen sind es viele Punkte, die viele auch teilen würden. Vielleicht jetzt nicht den Teil zum Fleischkonsum, das ist, glaube ich, eh so eine Thematik, wo dann viele Geister auseinandergehen. Aber bei den anderen Punkten würden viele das eben bestätigen, dass sie sagen, wir sehen diese Elemente der Nachhaltigkeit oder des Umweltbewusstseins. Oder zum Beispiel diese kleinen Vorbild, also Prophet als Vorbild, diese kleinen Geschichten oder kleinen Überlieferungen über den Propheten, das sind eigentlich die alle Sachen, die sehr, sehr präsent sind, die auch so in Kinderbüchern, in Kindererzählungen sehr, sehr oft vorkommen. Aber das sind halt eben so kleine Sachen, die hört man, aber die werden nicht wirklich in die Lebenspraxis oder in die Lebenswelt übertragen. Und deswegen ist es eben wichtig, da was Zusammenhängendes daraus zu konzentrieren. Und deswegen ist es auch wichtig, was die muslimischen Akteure und Akteure eben machen, zu sagen, um dieses Bewusstsein zu schaffen, weil da sind ja schon Elemente da, wo man anknüpfen kann, aber das Bewusstsein ist noch nicht wirklich da, müssen wir da nochmal ein bisschen reingehen und da eben einen Diskurs schaffen oder Bewusstsein schaffen. Ich weiß nicht, ob das die Frage war.
Darf ich da eine Kleinigkeit ergänzen? Also es ist auch ganz wichtig, wer befasst sich damit. Das machen natürlich auch nicht alle. Es sind dann schon so diejenigen, die tatsächlich sich mehr auch mit dieser Thematik beschäftigen, mit Inhalten der Religion beschäftigen, die dann auch solche Kinderbücher tatsächlich greifen, um sie ihren Kindern auch vorzulesen. Wie in der Gesamtgesellschaft auch. Also nicht alle setzen sich natürlich mit diesem Thema auseinander. Und die islamische Religionspädagogik, ich finde auch im Bereich Kinderbücher zum Beispiel, das ist auch sehr, sehr baby und jung. Ja, ja. Also vor allem dann hier in der deutschen Diaspora, sage ich jetzt mal, in deutscher Sprache, sodass quasi zweite Generation, dritte oder dritte Generation, gar vierte auch vorlesen kann. Mhm. Weil ganz viele können ja die Herkunftssprache auch gar nicht mehr richtig. Und in deutscher Sprache ist es noch weniger, finde ich, was man so an Kindherbüchern brauchbar findet, die nicht irgendwie dann auch volksislamisch ausarten oder so.
Ja. Also jetzt gerne eine Anschlussfrage, ist dieser Öko-Islam stärker in den in der Diaspora oder ist er in muslimischen Communities in Deutschland, England, USA oder ist er stärker in vorwiegend muslimisch geprägten Ländern?
Also ich kann, mir ist keine empirische Studie bekannt, wo man das
irgendwie anfangen kann. Ich kann gefühlt sein.
Ja. Also ich glaube, dass es unterschiedlich ist. Ich glaube auch von Land zu Land natürlich auch unterschiedlich, wie das gehandhabt wird, je nachdem, was die gesellschaftlichen Diskurse sind, die da vorherrschen. Man findet aber diese Akteure und Akteure überall, auch weltweit. Wie stark die Gehör finden in der gesamten Gesellschaft, das ist nochmal eine andere Fragestellung. Und die Perspektive, wie sich mit den Themen befasst wird, und ist auch unterschiedlich von Land zu Land. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es also in Deutschland oder in Europa anders ist als in muslimischen Ländern. Jedenfalls sieht man in den muslimischen Ländern, dass da die Praxis oder was die Regierung macht, die ja angeblich sagt, islamisch zu handeln oder aus einer islamischen Bedrohung heraus zu handeln, dass das eben vielen eben nicht den Prinzipien der Überlieferung entspricht, wie sie es selbst versteht. Und da eben so eine Diskrepanz besteht, dass sie eben äußern. Das haben wir hier natürlich nicht, weil ja Deutschland nicht sagt, dass es aus einer religiösen Perspektive gemacht wird, sondern der Ausgangspunkt eben ganz anders ist.
Ich kann auch etwas dazu sagen, vielleicht das Thema Umwelt ist ein aktueller Thema. Und ich kann sagen, dass ich zum Beispiel in die arabischen und muslimischen Länder in den letzten 2 Jahren ist ein wichtiges Thema, aber kommt jetzt nicht von Regierung, das kommt von ehrenamtlichen Organisationen, Initiative von jungen Leuten, die wirklich gucken, okay, was ist in Zukunft mit unserer Umwelt? Und ich habe das wirklich bemerkt, die letzten 2 Jahre. Und ich habe Vorträge gehört, ja, von Leuten, jungen Leuten, und sie machen etwas dazu. Sozusagen, das erste Mal, ich habe gehört, dass sie sammeln jetzt die Plastik. Und sie wollen nicht keine Plastiktüten oder keine Plastikflasche, aber natürlich, das ist von der Willenniveau an, ja. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich würde auch gerne noch eine Kleinigkeit ergänzen wollen, wie bei ganz vielen Phänomenen Ballungszentren. Also urbane Gebiete, ja, in große urbane Gebiete und dann nochmal rurale Gebiete, also so ländlich. Ein ganz großer Unterschied. Also diese NGOs und diese ganzen Initiativen und die Vereine, die sitzen halt auch so, das ist so ein Vergleich, nehmen wir mal Berlin-Tübingen. Nein, das ist ein schlechter Vergleich. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt einfach Berlin nehmen würden, dann sagen wir mal, keine Ahnung, überhaupt nach Schwäbisch Hall oder Tübingen und Schwäbisch Hall. So, das sind die Unterschiede ja auch ganz gut.
Ich wollte auch noch was erwähnen. Wenn Sie den Genesis Text gibt, haben sich die Erde untertan machen ist, weil wir es auch gerade von Übersetzungen hatten, auch nur eine Art und Weise zu übersetzen. Also heute ist man sich in dem Klaren, dass man eher sagen würde, man muss es übersetzen mit als Kulturland in Besitz nehmen, also hat eher so einen, ja, so einen landwirtschaftlichen, eher so, so einen landwirtschaftlichen Auftrag. Ja, so viel dazu.
Also kultivieren.
Genau, ja, also hat das auch was mit Verantwortung zu tun. Und so, ja.
Kultivieren muss man nicht gleichzeitig Verantwortung sein. Gibt es ja durchaus Beispiele von Landwirtschaft, die nicht umgeschützt ist.
Aber das finde ich ein gutes Beispiel, wie so Theologie funktioniert, wo eben aus einem bestimmten Anlass heraus sich mit Schriften, mit Versen auseinandergesetzt wird, bestimmte Perspektiven dann eben auch entstehen oder gefördert werden. Und ich habe so das Gefühl, dass im Koran, also in Schriften gibt es ja natürlich auch Verse, wenn es um Gewalt geht, um Zitierung geht, dass da die Theologie noch ein Stück weiter ist, einfach weil auch in der Gegenwart da der Bedarf auch da ist, sich damit zu beschäftigen. Beziehungsweise das auch von außen natürlich auch herangetragen wird. Und diese Nachhaltigkeitsthemen, das sind Themen, die auch wichtig sind, die auch entstehen, aber die kommen noch so. Der Diskurs ist noch so am Entstehen. Und da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber auch da, was die Theologie sagt, was die Theologie macht, ist nicht gleich, was die Praxis der Muslime und Muslime ist. Deswegen ist es auch unterschiedlich. Noch Fragen, Kommentare, Anregungen?
Ich hatte es.
Also ich habe auch noch eine, wollte ich das anders sagen, aber was mich auch gewissermaßen in einer Analogie zu einer Diskussion, die ich so von außen im Christentum sehe, ist, dass die Folgerungen, die du gemacht hast, ja sehr stark auf den persönlichen Verhaltensweisen sind. Und es gibt ja schon noch eine Diskussion, ist die Frage der Nachhaltigkeit und können wir quasi unseren Planeten retten, wenn alle ein bisschen weniger Plastik verbrauchen, ein bisschen weniger Fleisch essen. Oder geht es da eher um strukturelle Themen, um Kritik von Machtinteressen? Und das ist vielleicht manchmal ganz gut in Grab passt, wenn man das Gefühl hat, man könnte die ganze Sache retten, indem man ein bisschen mehr Fleisch ist und mehr Plastik braucht. Was natürlich wichtig ist und gut ist, aber eben nicht ausreichend wird, um irgendwas zu ändern. Und das jetzt wäre sozusagen nochmal eine Nachfrage, ob es jetzt da in der Diskussion, die du jetzt da mit der du beschäftigt hast, was im Islam gewissermaßen auch eine Kritik an Herrschaftsstrukturen gibt, die jetzt nicht sozusagen nur auf das persönlich ethisch korrektes Verhalten, was ich jetzt nicht abwerten will, ne? Also nur das falsch verstanden wird, aber was eben vermutlich nicht ausreicht. Gibt es gewissermaßen auch so eine herrschaftskritische, antikapitalistische, zum Beispiel Begründung, die man auch oder Idee, die man auch theologisch aus dem Islam begründen könnte.
Also Sufismus ist ja so die ganz frühe Bewegung, so antihierarchisch, sozialistisch, also wenn man es so lesen möchte. Aber es gibt auch aktuelle Bewegungen.
Ja. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, auch in diesem ersten Punkt, was auch insgesamt jetzt nicht nur aus dieser theologischen, religiösen Perspektive, oder insgesamt in der Debatte um Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, was ja oft so manchmal leider gemacht wird, gesagt wird, man muss sein eigenes Handeln irgendwie ändern und da was machen, aber diese strukturelle Ebene dann komplett unter den Tisch fällt. Wenn man sich aber anschaut, was so die Wirtschaft und so macht und dass die doch einen sehr beträchtlichen Einfluss eben auf die Klimakrise haben, dann muss der Punkt eben auch thematisiert werden und damit eben auch umgegangen werden. Also deswegen ist das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich habe ja die islamische Erklärung, da bin ich ja drauf eingegangen, was ja eigentlich auch genau diese Perspektive ist, wo genau eben gesagt wurde, wir beschäftigen uns mit dieser religiösen Perspektive, richten diese Punkte, diese Perspektive, diese Erklärung aber genau an die Regierung von diesen Ländern, um zu sagen, das, was gemacht wird, ist sowohl also falsch, Umweltschaden, alles Mögliche, aber entspricht auch nicht dem, was der Islam ihrer Meinung nach eben sagt. Wenn man diese Perspektive anschaut, wenn man diesen Koranvers eben deutet, dann müsste man eben erneuerbare Energien eben fördern, so diese Punkte. Wo eben explizit aufgefordert wird, zu sagen, da muss eben die Regierung ihr Verhalten eben ändern. Aber wie es eben mit Macht immer ist, da kann man immer viel sagen, ob sie es dann machen, ist immer nochmal eine andere Frage. Aber die Perspektive ist zum Beispiel an dem Beispiel zum Beispiel da.
Wenn ich in so eine Diskussion reinkomme oder in so ein Gespräch reinkomme, ist meine Einblickung immer, muss Saudi-Arabien durchsetzen, dass Umweltschutz auch eine vermögensreinigende Abgabe, also diese Form von Spende oder Zakat sein kann. Das ist ja wirklich so, das ist ja tatsächlich ein Schritt. Wenn die das anfangen würden, dass es auch durchgeht als diese, man spricht ja nicht von einer Spende im Islam, sondern von einer vermögensreinigenden Abgabe, aber da es ja darum geht, tatsächlich alle geschöpft wird und alles ist, mitzubeschützen, eine Verantwortung dafür zu tragen, das ist ja echt so, finde ich, glaube ich, das ist ja so der erste First Step in die richtige Richtung politisch.
Also es ist bisher eher soziale Spenden sind im Wesentlichen, oder?
Ja. Ja.
Und weniger jetzt eben politisch, ökologisch.
Also auch so bauliche, ja, das kann ganz klassisch sein. Mhm. Aber du kannst zum Beispiel auch, welches Beispiel habe ich genommen? Ich habe erzählt, dass meine Eltern zum Beispiel parallel zu uns, wir sind drei Kinder, haben die in einer ganz armen Familie in der Türkei ermöglicht, dass die Schulbildung und die Ausbildung oder das Studium danach mit unterstützt, finanziert. Das gilt auch als vermögensreinigende Abgabe. Und da müsste man eigentlich mal hinkommen, dass man sagt, es kann auch eine vermögensreinigende Abgabe sein, wenn man eben sich mit nachhaltigen Dingen beschäftigt und da rein investiert. Das wäre so eine Richtung, die ich sehen würde persönlich, die, glaube ich, Zukunft hätte.
Ja, weil es noch kein großer Diskurs ist, bisher.
Nein, das sagt nicht.
Die gab es aber sogar zum Beispiel im osmanischen Raum, gab es zum Beispiel noch Stiftungen oder Stiftungswesen, die sich explizit damit beschäftigt haben, wo eben diese Spendengelder für Umweltthemen genutzt wurden. Was aber nur ein Teil der Spenden immer war. Also man konnte da spenden, wo man möchte, aber das war eine Möglichkeit. Aber das wäre quasi eine Möglichkeit, das ein bisschen so eine Verbindlichkeit zu schaffen. Und das so ein bisschen struktureller auch noch anzugehen.
Einfach mal überall erzählen. Das ist immer Anfang.
Aber das ist insgesamt, glaube ich, schon so eine Graswurzelrevolution, also von unten, wie es kommt. Es gibt einen Fall, den ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr, welches Land das war. Ich glaube, in Libanon, ich weiß es aber nicht mehr, wo das eben vom Oberhaupt ausging, der dann eben gesagt hat, wir müssen uns mit diesen Themen eben nochmal auseinandersetzen, der dann eben versucht hat, noch mehr in erneuerbare Energie zu investieren. Aber das ist, ein Fall gab es da, das habe ich nachgelesen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das war, aber das ist eben nur ein Prozess. Genau.
Ist denn diese For Future-Geschichte, gibt es da schon irgendwelche Adaptionen, die Muslime for Future, oder keine Ahnung, wie es dann heißt, Imame for Future.
Juma for Future.
Also ich weiß nicht, ob es eigenständige Organisationen, Projekte so in dem Rahmen gibt, davon weiß ich nichts. Aber ich glaube, dass viele Muslime und Muslime eben teilhaben, Teil dieses Projektes sind, da eben zu engagieren. Vielleicht einfach so, vielleicht auch aus einer religiösen Perspektive, man weiß es nicht, aber da sind zumindest welche da. Aber auch da habe ich jetzt nicht die Zahlen, um das immer sagen zu können. Ganz interessant finde ich zum Beispiel auch wieder, was so von unten so ein bisschen kommt, wenn es um die Pilgerfahrt geht, gibt es eben einige, also die Perspektive, den Diskurs, wo gesagt wird, man sollte verweigern, diese Pilgerfahrt zu machen, weil man durch den Tourismus, was ja dann quasi ein bisschen zu der Pilgerfahrt auch gehört, weil man muss ja erstmal dorthin, also nach Mekka, und da quasi einen Flug buchen und da eben Geld investieren, wovon das Land eben profitiert. Und wenn man eben das anschaut, was damit gemacht wird, das möchte man eigentlich nicht verantworten. Und deswegen rufen die eben dazu auf, wo gesagt wird, wir machen diese Pilgerfahrt nicht, weil wir dadurch eigentlich was Schlechtes machen, das, was eigentlich nicht gewollt wird aus religiöser Perspektive. Und deswegen mache ich das nicht. Also das sind eben unterschiedliche Umgangsweisen und Konsequenzen, die aus so einem Bewusstsein quasi gezogen werden. Aber das hat keine Verbindlichkeit oder so, aber es ist unterschiedlich, wie eben, was dann gemacht wird.
Okay, ein Abend
voller
Erkenntnisse, spannende Erkenntnisse. Jetzt bei uns oder hinter uns. Und ja, wir hoffen, dass Sie auch etwas von dieser schönen und guten Information für Ihren Alltag auch mitnehmen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind und dass Sie dabei waren. Und wir hoffen, dass wir uns auch wiedersehen als Weltexperte. Und wir bedanken uns bei ADIS, die uns unser Projekt finanzieller Unterstützung, die das ermöglicht hat. Und auch wir wünschen uns nochmal bei der Ausrichtung der Veranstaltung KPH.
Und am 12.12. sind wir wieder hier mit dem Thema. Herr Ladet, den Vortrag halten zum Thema Islam und Sexualität.